Willkommen zur 200. Jubiläumsfolge von Artist on Air. Heute zum zweiten Mal mit dem Gründer und jetzt Präsident von Überall, Florian Hübner.
Zurückguckst, gibt es das ja immer irgendwie. Mitte 2020 sind wir alle remote gegangen. Ja. Und Mitte 21 haben wir eine Series C geraced und dann ein bisschen später eine große Company gekauft. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen eine interne Restrukturierung und dieses Focus on Execution Thema gemacht. Und dann eher so Mitte, Ende 22. Und dann ging diese ganze Reise los, wie wir auch insbesondere das Senior Management Team da formen und profitabel werden. Das ist dann das. Und jetzt kommt ein neuer CEO. Offensichtlich wird es immer Change geben. Und ich glaube, das ist auch sowas, so man, wenn man denkt, egal ob es 10, 20, 50 oder 100 Millionen sind, dass man dann irgendwie angekommen ist und ab da einfach irgendwie den Autopilot einstellt, ja. und irgendwie den Fahrspurassistenten hat, der das alles für einen regelt. So, das ist naiv.
Ja. Ja, die Intro sagt eigentlich schon vieles davon, worum es hier geht. Ich freue mich total, dass wir Florian zum zweiten Mal im Podcast hatten. Ich bin ein großer Fan von Überall. Ich finde es eine der größeren deutschen oder in Deutschland gegründeten B2B-SaaS-Firmen, die nicht so viel Präsenz hat. Wir haben es nicht ganz genau erörtert, aber sie sind vom letzten Podcast bei ungefähr 60 Millionen ARR jetzt etwas langsamer gewachsen, als sich jedes Jahr zu verdoppeln. Also ich glaube, die 100 Millionen haben es noch nicht geknackt, aber sie haben die Firma in den letzten anderthalb Jahren auf Profitabilität gedreht. Und wie sie das hingekriegt haben, da gehen wir im Detail rein, weil ich glaube, das ja für alle von euch super relevant ist. Und dabei hat Florian dann auch noch das Management-Team jetzt in den letzten Monaten sehr stark umgestellt, dass er selber aus der Founder- und CEO-Rolle, in die er über 10 Jahre jetzt reingewachsen ist, raus ist und jetzt als Präsident von Überall weiterarbeitet. Also keineswegs operativ raus ist, sondern einfach wirklich in einer neuen Rolle ist. Das ist, fand ich super spannend. Ich dachte, darüber reden wir, aber es ist dann nur ein Teil von dem Podcast. Was heißt Präsident und wie kriegt man eigentlich einen externen CEO rekrutiert? Wie kriegt man den integriert ins Team? Wie reagiert das Team darauf? Super viele Fragen, die ja früher oder später vielleicht auch für den einen oder anderen von euch relevant werden. Gleichzeitig kommt dann aber noch raus im Podcast, dass er auch seinen CEO entlassen hat und einen neuen gesucht hat, dass sie einen neuen CMO eingestellt haben. Also super viel Executive Team Gedanken von einem Menschen, der jetzt über 11 Jahre lang eine Firma aufgebaut hat, die wirklich global agiert, die auch in Amerika inzwischen sehr erfolgreich ist, die von Firmen genutzt wird in 192 Ländern in der Welt, also überall. Insofern, der Name ist Programm. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt 45 Minuten Spaß mit Insights von Florian Hübner und mit mir Matthias Ernst.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo Flo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Hi Mathis, schön, dass ich wieder da sein darf, nach anderthalb Jahren.
Anderthalb Jahren, ja, wir haben eben so ein bisschen gerechnet, weil es kam uns beiden deutlich kürzer vor. Ich weiß noch genau, ich saß in Portugal in so einer alten Fischerhütte. Da haben wir in Oktober 22 den letzten Podcast aufgenommen. Flo, du bist ja Gründer, muss ich sagen, nicht mehr CEO von Überall, einem globalen SaaS-Player. Wir reden gleich darüber, in welcher Rolle du jetzt hier bist. Nee, ich sag's direkt. Das ist mein erstes Präsidenten-Interview. Ich freue mich so. Ich habe noch nie einen Präsident hier im Interview gehabt.
Das ganz ohne Wahl.
Das ganz ohne Wahl. Da kommen wir gleich drauf zu. Und ich wollte nur sagen, wer den letzten Podcast nicht gehört hat, ich verlinke dir natürlich in den Shownotes die ganzen Basics zu überall. Die erfahrt ihr da. Wir wollen uns heute darauf konzentrieren, was ist denn in deinem Leben und bei überall in den letzten anderthalb Jahren passiert. Trotzdem vielleicht für die Zuhörer, die es noch nicht gehört haben, die ganz kurze Zusammenfassung. Was macht überall?
Also im Grunde genommen, die ganz kurze Zusammenfassung ist, dass wir in den letzten 10 Jahren wirklich revolutioniert haben, wie das funktioniert, dass wenn du das Telefon aus der Tasche nimmst und versuchst, die Welt um dich herum einmal digital abzusuchen, du auch wirklich findest, was du suchst. Orte, Produkte, Services und dadurch natürlich einfach ein bisschen spannenderes Leben hast.
Sehr gut, sehr gut. Ich nutze wahrscheinlich euren Service sehr oft, ohne es zu sehen. Wir hatten beim letzten Mal ja gesagt, irgendwie Tankstellen, Ladesäulen, Öffnungszeiten von Läden oder direkt Tische buchen, wenn man irgendwie Restaurants sieht. So Sachen, die laufen im Hintergrund über eure Plattform. Das kennen ja sicherlich alle. Trotzdem kennen nicht alle irgendwie überall. Deswegen direkt vorneweg, damit das Excitement hier raus ist. Wir hatten vor anderthalb Jahren darüber gesprochen, dass ihr ARR verdoppelt hat. Die letzten bekannten Zahlen waren 29 Millionen. Du hast gesagt, ein bisschen mehr als Doppelte. Das wären dann so um die 60 in meinem Kopf gerechnet. Wo seid ihr von da inzwischen hingekommen?
Na, wir sind von da, ehrlich gesagt, die letzten Jahre ein bisschen langsamer gewachsen. Unser größtes Achievement ist, dass wir jetzt aber eine profitably growing company sind. Ja, also das war natürlich ein wichtiges Ding in 2022, als wir die Planung dafür gemacht haben, war eben klar, die Welt sieht so aus, dass man vielleicht nicht irgendwie darauf spekulieren möchte, in sechs Monaten wieder Fundraising zu machen. Und da haben wir da eine ziemlich steile Kurve genommen.
So, ihr Lieben, bevor wir jetzt hören, wie überall profitabel geworden ist, kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir sind heute genau 3 Monate vor dem Artist Summit am 10.10. in Berlin. Und es wird langsam voller, deswegen mein persönlicher Hinweis an euch, weil ich weiß, dass viele von euch immer gerne dabei sind, holt euch jetzt ein Ticket. 3 Monate ist vielleicht sehr früh aus eurer operativen Sicht, aber besser jetzt als später keins kriegen. Das ist immer ärgerlich, wenn wir dann Leuten irgendwie hart absagen müssen. Hatten wir letztes Jahr bestimmt 3 Wochen lang einfach mit zu tun, Leuten zu sagen, es voll ist. Das ist ja undankbar und deswegen für euch als regelmäßige Zuhörer dieses Podcasts der Hinweis, loggt das jetzt ein, dann haben wir alle weniger Stress und sehen uns im Oktober gemeinsam in Berlin. Ich denke, der Florian wird auch da sein und dann können wir diese Diskussion hier persönlich vertiefen. Und jetzt weiter mit dem Pod. Okay. Sehr, sehr gut gedodged, also nicht beantwortet die Frage, habe ich verstanden. Ihr wart 450 Mitarbeiter, vermutlich ist die Zahl auch nicht besonders gestiegen oder eher zurückgegangen, wie bei jeder anderen Softwarefirma, die ich hier im Podcast hatte. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, genau, das ist tatsächlich ein bisschen zurückgegangen. Wir sind jetzt ein bisschen unter 400 Leute oder knapp 400 Leute, aber tatsächlich, und da lege ich schon auch großen Wert drauf, dass wir jetzt über die Zeit hinweg eben durch Performance Management, durch eben Focus on Execution und über die Zeit dahin gekommen sind und wie manche von unseren Investoren auch sagen, eben versuchen, more with less zu schaffen.
Von den Investoren, sehr gut. Nein, aber also keine große Entlassungswelle höre ich da raus, sondern so ein bisschen fokussiert, jetzt vielleicht nicht weiter aggressiv eingestellt, sondern einfach jetzt Fokus auf Profitabilität und dann guckt man ja auch ein bisschen anders auf die Kosten als vor 2 oder 3 Jahren.
Ja, genau. Und das an sich ist eigentlich auch schon wirklich ein riesiges Thema, worüber wir wahrscheinlich hier eine ganze Stunde sprechen könnten, weil einem, glaube ich, gar nicht so klar ist, dass das wesentlich mehr ist, als irgendwie von ein paar 100k im Monat verbrennen zu erstmal ein paar 100k im Monat verdienen zu gehen, sondern dass das wirklich eben bedeutet, dass man in so einer Company so einen richtigen Mindset-Shift macht, dass Budgets halt irgendwie endlich sind. Ja, weil normalerweise ist das ja immer so, dass man sagt, okay, ja, aber dann geben wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr für Marketing aus oder machen die 2 Rollen hier noch zusätzlich auf und stellen da noch wen ein oder sowas. Und da wirklich zu sagen, this is it. Ja, und vielleicht noch nicht mal, weil wir müssen, sondern weil wir uns das selber auferlegt haben und glauben, dass das jetzt genau das Richtige ist, zu tun.
Ich finde ich super spannend. Ich meine, wir sind ja beide jetzt schon ein bisschen älter und haben ja auch noch so eine Welt. Ja, inzwischen muss man das sagen. Ich habe teilweise ja deutlich jüngere Leute auch im Podcast. Und ich meine, wir haben ja uns damals bei McKinsey kennengelernt und da gab es so Projekte, wo man irgendwie 2-3% rausgeholt hat, ja, an Kostenstruktur bei großen Versicherungen und so weiter. Das ist ja auch das alte Image. Aber ich glaube, daher noch viel mehr in der DNA. Ich glaube, es gibt jetzt schon eine ganze Generation von Mitarbeitern, die das so nicht erlebt haben, sondern für die immer alles nur nach oben ging und alles möglich war. Ist das ein Problem gewesen bei euch? Also gab es einfach so Leute, die in überall aufgewachsen sind in der Zeit, wo man einfach nur auf Wachstum gesetzt hat?
Das ist ja wirklich eine rhetorische Frage. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist bei überall so. Und vor allen Dingen ist das auch in der ganzen Arbeitswelt um alle überall Kollegen herum so. Ja, wenn man jetzt hier in Berlin in einem Startup arbeitet und irgendwann nach 2010, sage ich mal, seinen ersten Job angefangen hat, dann kennt man das nicht anders. Dann kennt man, dass Funding gefühlt limitless ist und die Kurve ist ja auch immer steiler geworden bis 2021 hin. Dann kennt man die größten Sommerpartys, dann kennt man zweistellige also Prozent ja, Gehaltserhöhungen jedes Jahr und alles andere ist eine Enttäuschung. Ja, und so ist man dann in der Arbeitswelt sozialisiert. Und ich glaube, wir beide haben ja, wenn ich mich richtig erinnere, beide 2008 bei McKinsey angefangen und sind erstmal direkt in so eine Krise rein. Ja, und das war mein erster Eindruck vom Arbeitsleben. Alles, was mir im Recruiting versprochen wurde, was für spaßige Projekte man so machen kann, die gab es dann irgendwie nicht mehr. Und es war ziemlich viel sanieren, optimieren und da durchrechnen. Und ich weiß nicht, das klingt jetzt ein bisschen zu romantisch vielleicht, aber ich glaube, ich habe davon wahrscheinlich viel profitiert, weil ich einfach schon mal eine Krise erlebt habe.
Ja.
Ja, und wenn du das nicht hast und da nicht so ein bisschen Muscle Memory hast, ja, was wollen wir dann von den Leuten erwarten?
Das ist eigentlich das, sorry für die rhetorische Frage, das ist natürlich, ich habe wieder das Niveau in das Podcast unterschätzt. Also ich wollte nur die Baseline legen für genau die Folgefrage. Also wie macht man das? Also wie geht man damit um? Du bist bekannt dafür, dass du überall jetzt von Start aufgebaut hast. Wir haben darüber geredet. Du hast gesagt, ich will eng an den Mitarbeitern sein, ich will hier eine Firmenkultur haben, die halt nicht corporate ist, obwohl, und das war der Anfang meines Podcasts, sollte ja nicht sein, dass ihr irgendwie geschrumpft seid mit Mitarbeitern, sondern ich wollte etablieren, dass ihr eine sehr, sehr große und auch sehr erfolgreiche deutsche irgendwie B2B-SaaS-Firma seid, weil ich glaube, auch wenn ich die genaue ARR-Zahl jetzt nicht rausgepopelt habe, ihr seid in der Größenordnung unterwegs wie ganz, ganz wenige in Deutschland. Ja, ihr seid dafür, glaube ich, viel weniger präsent. Also wenn ich mir irgendwelche Listen angucke, dann hast du halt Celonis, du hast halt Personio, du hast halt Contentful, alles so Firmen, die in den Unicorn-Rankings irgendwie drin sind, wo irgendwie auch klar ist, dass das B2B-SaaS-Firmen sind und die auch alle eine super, super Story haben. Überall, finde ich, taucht viel weniger auf, obwohl es ja wahrscheinlich in der ähnlichen Liga gerade spielt.
Ja, das kann sein. Das sind natürlich auch wirklich alles super Firmen. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen an mir, ja, dass ich nicht so der Typ bin, der irgendwie immer ganz, ganz oben auf allen Social Media Rankings oder sowas unterwegs ist. Und das ist auch okay. Was das eben gleichermaßen auch bedeutet, ist, dass wir, glaube ich, auch durch all das, was man ja so gesamtwirtschaftlich Krise nennen muss, eben ganz solide durchgesegelt sind. Mhm. Ja, und nicht ohne Schweiß und Tränen, aber eben solide. Und ich glaube, das ist mir persönlich einfach ein Riesenanliegen, dass man eben da so viel Kontrolle über das hat, was im Business passiert, dass man nicht plötzlich selber von dem, was man da vielleicht machen muss, übermannt wird. Und ich glaube, dass die allermeisten Firmen, die dann plötzlich irgendwie 20-30% ihrer Mitarbeiter entlassen müssen, da vorher mit einem Risiko zumindest unterwegs gewesen sind, um das einigermaßen wertneutral zu sagen, dass ich selber da nicht gehen würde.
Verstehe ich. Und macht mich neugierig. Also du hast gesagt, also du bist stolz drauf, wie ihr den Shift geschafft habt. Du hast gesagt, es ist aber viel mehr, als es sich anhört. Es ist vor allem dieser Mindset-Shift, den man erreichen muss in der Gesamtorganisation. Bei 400 Leuten sind das ja auch einfach viele Menschen, die dann global irgendwie arbeiten, also viel auch remote bei euch. Wie erreiche ich diese Leute, wie erreiche ich diesen Mindset-Shift? Also was habt ihr gemacht? Kannst du vielleicht konkrete Beispiele geben, vor allem jetzt auch für Founder, die vielleicht nicht eine ganz so große Firma haben, aber die ja sicherlich ähnliche Herausforderungen gerade sehen?
Naja, also fangen wir mal mit dem an, was ich im Nachhinein vielleicht gerne besser gemacht hätte. Ich glaube, dass wir immer Wert drauf gelegt haben, dass wir uns alle wie erwachsene Leute behandeln. Ja, und wir sind mit unseren Zahlen immer sehr, sehr transparent und wir sind mit unseren Plänen sehr, sehr transparent und nehmen da alle mit. Ja, und in Zeiten, wo alles gut läuft, ja, und wo alles irgendwie ohne viel zu tun einfach steil bergauf geht, da haben dann vielleicht aber auch die Leute durch die Bank weg ein bisschen Happy Ears. Ja, und man nimmt das so mit und macht sich vielleicht nicht so tiefschürfend Gedanken darüber, wie man eigentlich sollte. Ja, und das kann man natürlich nicht erzwingen und kann den Leuten nicht irgendwie den Arm umdrehen und die in Business KPIs reindrücken. Aber dennoch hätte man da irgendwie mehr machen können, damit dann eben, wenn es dann Zahlen gibt, wo man einfach nachbessern muss. Wenn man irgendwie sagt, hey, in 2020, alle unsere Kunden, ja, hatten wir ja auch schon vor anderthalb Jahren drüber gesprochen, so lange ist das schon her, sind einfach davon betroffen, dass in der physischen Welt Geschäfte zu machen oder irgendwie verändern müssen, wie sie Business machen. Ja klar, da muss man Pläne verändern. Und das, was man irgendwie an organischem Wachstum irgendwie so vorhatte, wird einfach zumindest auf genau dem gleichen Weg nicht funktionieren. So, ja, und dann ist so, alle Ärmel hochkrempeln, die Party absagen und hart arbeiten.
Ja, und ja, so, und aber geht das? Also, so dieses hart arbeiten, wenn man eigentlich noch nie hart gearbeitet hat, wie kriegt man denn die Leute? Okay, das sagst du nicht.
Ja, das will ich ja nicht sagen, dass die Leute nicht hart arbeiten. Ich glaube, es gibt da sehr viel harte Arbeit, die da reinfließt, aber vielleicht ein falsches Verständnis davon, was von dem überragenden Erfolg, den man irgendwie zu Zeiten hat, wo sowieso alles bergauf geht, wirklich mit der eigenen harten Arbeit zusammenhängt. Und das ist ja das richtig Frustrierende, auch Zeiten gibt, in denen man hart arbeitet, um den Status quo langsam nach oben zu verbessern.
Ja, oder in vielen Fällen vielleicht auch zu halten. Oder ich habe auch schon Erfolgscases gesehen, wo du halt einfach weniger verloren hast als der Rest vom Markt. Ja? Also gerade im E-Commerce-Bereich, da ist langsam profitabel wachsen in den letzten Jahren schon schwierig gewesen. Also da ist teilweise halt nicht 20% verlieren schon Erfolg gewesen. Ja? Also ich glaube, das muss man immer, man muss es ein bisschen komparativ sehen. Vielleicht habt ihr einen Vorteil gehabt, dass eure Kunden zuerst gelitten haben. Ja? Also du, da redest ja von direkt während Covid, weil ihr halt dieses hybride diese hybride Kundenlandschaft habt, wo eure Kunden ja sehr viel Offline-Business haben und einfach viel zumachen mussten, ne? Und einfach viel sich verändern mussten. Trotzdem nochmal, also wie gehe ich jetzt daran? Habt ihr Workshops gemacht? Habt ihr eine besondere Art von Kommunikation gehabt? Habt ihr einzelne Gruppen rausgestellt, irgendwelche Abteilungscases gab, wo ihr gesagt habt, okay, das hier läuft super, orientiert euch daran. Also wie stelle ich mir das konkret vor im Daily Business?
Naja, also erstmal ist das natürlich was man kontinuierlich macht und immer wieder und so dieses Broken Record Principle. So,
ja.
Ja, und wenn man Sachen einmal sagt, einmal im Town Hall sagt oder sowas, das reicht nicht. Ja. Und dann ist es so, dass wir grundsätzlich natürlich, wenn wir einen Plan fürs Jahr machen, den kommunizieren, dass wir jeden Monat kommunizieren, wo wir da stehen, dass wir in einem Business Review jeden Monat mit allen, die vielleicht auch so L1, L2 bei uns in der Company sind, also einigermaßen Senior Managers, ja, das sehr detailliert durchsprechen und da auch wirklich jeder seine konkreten To-Dos und Feedback mit rausnimmt. Und das wird dann schon ganz gut nachgehalten. Ja. Ich muss aber sagen, dass wir auch als Unternehmen da einfach innerhalb unserer Kultur doch nochmal ganz schön nachgelegt haben, wie gut all diese Dinge eben nachgehalten werden, weil das oft gar nicht notwendig war, weil es eben so einigermaßen von alleine läuft. Und da, wo es ein bisschen mehr Reibung gibt, weil vielleicht auch die Aufgaben hier und da mal ein bisschen unangenehmer sind, weil man vielleicht auch mal Nein sagen muss, was Budgets angeht, weil man vielleicht mal mehr priorisieren muss, was für Marketingaktionen man macht oder wo man Leute einstellt und wo nicht. Ja, also einfach Nein war ja ein Wort, was es ganz, ganz lange einfach gar nicht gegeben hat. Dann ist das gar nicht so leicht für jeden, da auf Spur zu bleiben. Und da muss man eben genauer hingucken und auch dafür sorgen, dass alle wissen, dass alles andere gar keine Option ist. Ja, und das ist was wir dann als Cadence einfach sehr viel mehr gemacht haben. Und klar, wir haben auch wahnsinnig viel an SaaS KPIs 101, ja, wo unser Finance-Team echt einen geilen Job gemacht hat. Das sind aber, glaube ich, Dinge, die am Ende vielleicht gar nicht so sehr den Unterschied gemacht hätten, wie, ich mir das gewünscht hätte. Ich bin da ja sehr, sehr romantisch und denke mal, man macht da das Angebot und dann nehmen das alle an und mit und verhalten sich dann auch dementsprechend. Ich glaube, was Leute dann schon auch wollen, und das hat mich überrascht, ist, dass man sehr, sehr klare Ansagen macht. Und dass dann da, wo ich meine, ich kann ja auch sagen, im Grunde genommen ist es ja so, nie wollen die Leute, dass der CEO irgendwie Sachen entscheidet. Es sei denn, es sind Dinge, die so unangenehm zu entscheiden sind, dass man das irgendwie wie so eine heiße Kartoffel immer weiterreicht. Und dann wünschen sich auf einmal die Leute doch sehr viel direkter Führung. Und dass dann Leute sagen, entscheide du doch mal, wo wird jetzt eingestellt und wo nicht. Wo priorisieren wir in unserem Go-to-Market und wo nicht. Wo priorisieren wir in unserer Produktentwicklung und wo nicht. So, ja. Und dann versucht man dann natürlich alle wieder mit einzubinden, aber das war für mich sicher auch ein Learning, da ja eben einfach sehr viel konkretere Ansagen zu machen.
Okay, spannend. Ja, finde ich gut, aber das ist glaube ich ein sehr, sehr guter Punkt, ja, wie wenn es dann schlecht läuft, brauchen die Leute klare oder auch harte Ansagen. Und nehmen die dann halt eher an, als sozusagen von alleine drauf zu kommen. Ja, nehme ich mal so mit. Ich denke, das muss jetzt jeder so gegen seine eigene Situation reflektieren, ja, in seiner Firma. Du hast jetzt gesagt, ihr hattet quasi eine gute Grundlage, weil ihr einfach auch, als es schon gut lief, irgendwie da sauber irgendwie Frameworks eingeführt habt, irgendwie eine gute Feedback-Kultur aufgebaut habt, sodass ihr dann, als die Zeiten jetzt härter wurden, das auch gut ziehen konntet. Du sagst, ihr wachst profitabel, das heißt, das sind ja zwei Wörter, also ihr wachst trotzdem weiter, nicht so schnell wie vorher, und die Firma ist jetzt profitabel. Wie profitabel ist es? Ist es eine schwarze Null? Oder?
Ja, ein bisschen mehr als eine schwarze Null, aber Single-Digit. So, ja. Und ja. Was da dann ja auch immer ist, ist, man muss dem Ganzen dann ja erstmal so trauen, dass man sagt, hey, auch das kontrolliert man auf eine Art und Weise, also hat so viel Kontrolle über seine eigenen Finanzen, dass man das nicht irgendwie mal kurz erreicht und dann ist es morgen wieder weg,
ja.
Sondern dass man wirklich in so einen Bereich kommt, wo wir dann vielleicht als Shareholder auch generell so die Message haben, hey, wir wollen so signifikant profitabel sein, dass wir auch wirklich sagen können, das ist profitable, ja, aber alles, was darüber hinausgeht, investieren wir einfach in Wachstum. So, und das sind auch längere Kurven. Das ist ja überhaupt sowas, dass man dann auch merkt, dass man dann bei so einer Firma, die dann natürlich jetzt nicht gigantisch groß ist, aber doch irgendwie eine gewisse Substanz hat, auch einfach immer ein bisschen Zeit braucht, um da alles in so Richtungen zu wenden. Das sind ja nicht mehr Sachen, die man irgendwie in zwei Wochen macht, sondern das sind ja irgendwie viel so Dinge, wo man dann einfach in Quartalen denkt und denkt, hey, Ende des Jahres wollen wir dann irgendwie an einer anderen Stelle sein. Und das hat schon ganz gut geklappt, aber eben auch mit viel Schmerz. Und ich muss sagen, ich glaube, du bist ja auch Gründer, ja, zwar schon mit dem Exit, da kann ich nicht mit, aber deswegen bin ich sicher, dass du das kennst, dass es da Sachen gibt, wo man sagt, naja, im Grunde genommen, das hätte ich auch irgendwie ein Quartal oder ein halbes Jahr früher machen können bei so ein paar Entscheidungen. Und zum Beispiel ein ganz, ganz großer Bogen, wo ich und sicher auch irgendwie insgesamt die Firma ganz schön gelitten haben, ist, dass wir dann einfach eben auch in Q3 22, ja, kann man drüber reden, ist ja ungefähr, ich glaube ungefähr da, als wir das letzte Mal gesprochen haben.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das in dem Podcast schon drin war, dass ich da unseren Chief Revenue Officer entlassen habe, ja, weil wir da eben einfach mehr und schneller hätten umschichten müssen, wie wir Dinge angegangen sind. Und das Ganze ohne da schon wirklich den Plan B aus der Tasche ziehen zu können, sondern einfach zu wissen, nee, das muss jetzt passieren, wir müssen da Änderung in die Wege leiten und dann muss man halt irgendwie bluten. Ja. Und das hieß dann für mich, dass ich gesagt habe, gut, interimsmäßig, ich bin kein Chief Revenue Officer, aber dann mache ich es halt so lange, bis wir wen anders haben. Es hat 9 Monate gedauert, jemanden dafür einzustellen. Das war nicht der Plan. Darüber hinaus haben wir dann festgestellt, wenn man da dann so nah dran ist, dass wir unser Marketing wirklich umstrukturiert haben. Das war auch ein langer Bogen mit viel Tränen, ja, und auch ganz viel Erkenntnis natürlich. Und parallel dann natürlich Dinge, die einfach global passieren, irgendwie, was weiß ich, Sales in Nordamerika dann irgendwie mitzumachen, da war ich dann wieder zurück bei irgendwie 14, 15 Stundentagen.
Hm.
Also, ja. Und das ist was, wo ich auch gedacht hätte, ja shit, eigentlich war das nicht mehr der Plan. So, ja, und dann merkt man halt, naja, wenn sich die Welt drumherum verändert, dann musst du auch deine eigenen Pläne nochmal ein bisschen ändern. Und heute kann ich das irgendwie so ganz, ganz entspannt sagen und habe das jetzt, glaube ich, auch besser verstanden als zu dem Zeitpunkt, als das alles passiert ist. Ich kann dir sagen, das haben wir ja noch nicht drüber gesprochen, wir haben jetzt ja auch einen CEO eingestellt, ja. Aber wenn man den mitrechnet, gibt es jetzt 4 Leute in der Company, die 4 doch recht seniorige Rollen haben, die das machen, was vor einem Jahr um diese Zeit ich gemacht habe. Ja. Und wenn man darüber nachdenkt... So,
das erklärt, warum wir 1,5 Jahre keinen Podcast
haben. Ja, wenn man darüber nachdenkt, dann glaube ich, ist es schon fair zu sagen, dass man sich dann da auch halt irgendwie nicht schonen darf. Und dann vielleicht um auf das, wie geht man da mit dem Team um, auch nochmal zurückzukommen. Und dass man das vielleicht in der Form nicht ganz von jedem verlangen darf, aber dass man schon auch irgendwie sagen muss, hey, also wir sind in den guten Zeiten alle zusammen unterwegs, da wo nochmal extra angepackt werden muss, hoffentlich auch, los geht's.
Ja, also ich verstehe das, ja, und du hast, glaube ich, im letzten Podcast mal so ein Gründerzitat irgendwie erwähnt, der Gründen mit Leistungssport irgendwie verglichen hat, ja, irgendwie, wo du halt einfach immer wieder hart dran arbeiten musst und die Situation ändert sich halt, ne? Irgendwie Wettbewerb ändert sich, irgendwie deine eigene Fitness ändert, du musst halt immer wieder reinstecken. Das war jetzt sicherlich so eine Phase, wo du einfach dann härter investieren musstest, um mal mindestens das Gleiche rauszukriegen, und dann ein Leistungssportler gibt dann halt einfach Gas, ja, und arbeitet da dran. Und ich glaube, es sind halt nicht alle Menschen Leistungssportler. Das darf man halt auch wieder nicht vergessen. Ja, und das dann halt irgendwie zu gucken, wo ist das Limit bei dem einen und bei dem anderen, wie motiviere ich die, wie nehme ich die mit, halte ich nach wie vor für eine große Herausforderung. Ich höre jetzt bei dir so ein paar Sachen raus. Ich finde gut, wie zu sagen, wie ich drehe jetzt ja nicht von Wachstum komplett auf nur auf Profitabilität, das ist ja nicht das Ziel, sondern ihr habt halt gesagt, ich muss eine Balance finden. Was heißt profitabel, so nachhaltig profitabel, aber alles darüber hinaus kann ich weiter in Wachstum investieren. Ich glaube, das hat so konkret auch noch keiner gesagt, aber ist ja erstmal logisch, du willst ja weiter wachsen, aber halt einmal zwischendurch diesen Step-Change machen von unprofitablem Wachstum auf profitables Wachstum, aber sobald du dann das erreicht hast, kannst du ja auch wieder Gas geben. Das finde ich gut, und du ja, du hast halt gesagt, man muss dann als CEO Entscheidungen treffen und auch selber wieder irgendwie mit anpacken, da wo es nicht läuft. Ja, ich glaube, das sind Dinge, die jetzt wahrscheinlich in den letzten Monaten viele, viele gefühlt haben. Bei euch scheint so die harte Umstrukturierung oder die harte Neuorientierung jetzt so ein bisschen durch zu sein. Du wirkst da jetzt recht gefasst und besonnen, finde ich gut. Lass uns mal auf diese neue Rollenverteilung gehen, ja, also diese 4 Positionen, die du jetzt nicht mehr hast. Ich denke, CRO ist ein wichtiges Thema, weil Sales stelle ich mir, wir haben ja viele Sales-affine Zuhörer, stelle ich mir schwierig vor, wenn diese Sales-Targets nicht mehr so geil sind, wenn es nicht mehr nur um Wachstum geht und du auch nicht mehr so einfach neue Kunden ranholst, wo du dann deine Ziele erreichst und deinen Bonus mitnimmst und so, dann ist Sales ja mal schön. Ja, wenn jetzt halt Sales schwierig wird, was habt ihr noch gelernt über den ganzen Sales-Prozess, über die Motivation von Sales-Mitarbeitern, außer dass du zwischendurch mal die CRO-Rolle mitgenommen hast?
Ja, wenn wir jetzt an der Stelle hier von profitables Wachstum langsam auf HR-Themen umschwenken, glaube ich, ist der richtige Zeitpunkt, um euch unseren neuen Partner HiBob vorzustellen. HiBob ist das Unternehmen hinter der HR-Plattform Bob. Wenn ihr mit den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu tun habt, wie Remote Work, Mitarbeiterbindung und Co., dann ist Bob für euch die richtige All-in-One-Lösung. Bob ist in der Anwendung super intuitiv und wurde hierfür bereits mehrmals ausgezeichnet. Mit Bob lassen sich in eurem Unternehmen ganz easy HR-Workflows automatisieren, und zwar vom Recruiting und Onboarding über die Verwaltung der Stamm- und Unternehmensdaten, das Talentmanagement bis hin zum Offboarding. Bob ist also für alle, für das Management, für HR und für die Mitarbeitenden. Bei Bob steht der Mensch im Mittelpunkt. Bob empowert dein Unternehmen für die Zukunft der Arbeitswelt. Bob ist skalierbar, lässt sich genau auf deine Unternehmensbedürfnisse zuschneiden und wächst mit dir. Und schafft dir Raum und Zeit für die wirklich großen Themen, die auf deinen Unternehmenserfolge einzielen. Du willst mehr über Bob erfahren? Dann buch dir eine exklusive Demo unter www.hibob.com. Und damit zurück zum Podcast und der Frage, wie ging es mit der CRO-Story bei Überall los?
Das ist auch eine große Frage. Also ich glaube, fangen wir mal mit der CRO-Rolle an. Ja, für mich war das wirklich ganz interessant. Ich glaube, dass es natürlich auch immer sehr von der Größe von Firmen abhängt, was da wirklich das richtige Kaliber ist und wo so Leute herkommen. Und wir sind jetzt mittlerweile einfach auf einer Größe, wo Leute, die sich für so eine Rolle interessieren, die man da irgendwie so im Recruiting so ein bisschen vor die Flinte bekommt, ja, ganz oft auch Leute sind, die irgendwie, was weiß ich, sehr hoch bei den Salesforces und so dieser Welt unterwegs waren. Und da muss man sich schon wirklich fragen, ist das was, was kulturell und auch so im Prozess bei uns landen kann? So, ja, können solche Leute erfolgreich sein? Ich sage nein. So, ja, es gibt sicher irgendwie Ausnahmen, aber ich habe jetzt doch dann mit sehr, sehr viel Research auch zu diesem Thema eben wenig da gefunden. Ja, und dann ist es auch so, wenn du dir so große Firmen, die Enterprise-Sales, egal ob das jetzt irgendwie 100K-Deals oder 500K-Deals oder sowas sind, nennen wir das mal alles Enterprise-Sales, die sowas machen, ansiehst, dann ist der Prozess echt kein Hexenwerk. Ja, also ich kann, glaube ich, hier Challenge für alle Zuhörer, ich glaube, ich kann den Recruiting-Prozess für die CIO-Rolle die ersten 3 Runden in quasi jeder Company überstehen, ja, weil die dir alle das Gleiche erzählen. So, ja, weil die dir einfach alle das Gleiche erzählen. Und das können wir jetzt irgendwie durchsprechen. Ihr seid ja selber mit Artist auch ein bisschen in Sales unterwegs. Ich bin sicher, du kennst das eigentlich ganz gut, auch mittlerweile, weil es eben sehr strukturiert ist. Und dann geht es immer ein bisschen darum, welchen Flavor hat der Tech-Stack und wer macht wie Pre-Sales und wo sitzt das Solution-Team und sonst was. Aber das ist alles irgendwie nicht ganz so relevant. Das, was wirklich relevant ist, ist eigentlich ganz ähnlich wie das, was ich zu meiner eigenen Reise in der CEO-Rolle da gesagt habe, ist, dass Leute den absoluten Drive haben, da die Ärmel hochzukrempeln und was zu reißen. Ja. Das finde ich ganz gut, weil es mir im Recruiting insgesamt leichter fällt, das Potenzial von Leuten zu erkennen, als ihre Erfahrung zu bewerten.
Ja.
Ja. Und zweitens, da wirklich die Killer-Disziplin zu haben. So, ja. Und das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist ja auch das, warum wir dann mal irgendwann Berater waren und so. Ne? Ich kann ja vielen Themen, glaube ich, ganz gut Struktur geben. Und deswegen bin ich nicht der Beste, aber auch auf keinen Fall der Schlechteste CIO. Ja. Und dann setzt du mich in so eine Rolle rein und ich arbeite mit dem Team dran, da wirklich alles, was man eben an Struktur haben muss, eben auch schon wirklich in place zu haben. Da sind wir schon direkt nochmal ein Stück besser geworden. Aber gleichzeitig muss ich sagen, so das, was wir jetzt irgendwie an Pipeline-Calls haben oder sowas, ja, ist einfach nochmal 2 oder 3 Level darüber. Und das, was wir da jetzt an Hygiene, an Disziplin, an Predictability irgendwie wieder geschafft haben in den letzten 12 Monaten, das ist ja wirklich, warum ich hier so entspannt sitze.
Ja, also Shoutout an den neuen Kollegen oder die neue Kollegin, aber was ist jetzt das Geheimnis? Wo hast du die Person gefunden?
Na, tatsächlich auch abgefahrene Geschichte. Die Person haben wir selber rekrutiert. Wir haben den Prozess auch mit einem Headhunter bearbeitet, aber haben die Person dann selber rekrutiert. Mhm. Und sind ganz spannenderweise nicht direkt zueinander gekommen und fanden aber alle unsere Interaktionen so gut, dass wir 3 Monate später uns irgendwie wieder begegnet sind und sowohl der Grant, der das jetzt macht, gesagt hat, ey, eigentlich hätte ich da ja sagen sollen und wir ihm auch gesagt haben, ey, eigentlich hätten wir dich einfach einstellen und die Kiste hier zumachen sollen und dann haben wir das nachgeholt. Ja, ja, so war's.
Ja, und was hat er vorher gemacht?
Der war ja auch ganz cool. Der war mal bei Emarsys. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine auch Martech-Company, die an SAP gegangen ist irgendwann. Das heißt, das ist natürlich sehr relevante Erfahrung in der Industrie und natürlich auch mit einem coolen Partner zusammen. Bei SAP habe ich ja durch meine angefangene Promotion bei Maso auch noch ein ganz gutes Netzwerk. Da kann man dann irgendwie ganz gut mal reinhorchen. Und danach war er bei MessageBird. Und da haben wir ihn dann wegrekrutiert.
Okay. Und neben der einen CXO-Rolle, also dem CRO, habt ihr jetzt auch noch einen neuen CEO. Ja, das heißt, du hast gesagt, ich mache hier 4 Rollen, das ist mir ein bisschen zu viel. Jetzt gebe ich die ein bisschen ab, aber dann gebe ich auch meine eigene CEO-Rolle ab und werde President. Das habe ich gelesen und mitbekommen, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Also erstens, CEO ist ein Amerikaner oder in Deutschland lebender Amerikaner. Ist es wichtig, jetzt jemand mit American Background da reinzuholen, oder ist es einfach Zufall?
Das ist so ein ganz großes Spannungsfeld. Ich glaube, das, was man sich dann alles aufschreibt für so eine Rolle, was man gerne hätte, ja, das kriegt man gar nicht alles irgendwie so abgehakt auf der Liste. So ist es ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ich glaube, das hat sich jetzt aber ganz gut ergeben, dass der Anthony heißt er, ein Amerikaner ist, der aber schon seit 20 Jahren in Europa lebt, in verschiedenen größeren Städten hier unterwegs war. Jetzt übrigens nicht in Deutschland ist, sondern in Lissabon tatsächlich. Mhm. Und mit einer ganz netten deutschen Frau verheiratet. Also so, da gibt es kulturell viele Anschlusspunkte und gleichzeitig natürlich auch, das muss man schon sagen, ein Verständnis für einen unserer größten Märkte, das man wahrscheinlich besser mitbringt, wenn man da irgendwie aufgewachsen ist, als wenn man jetzt in Kaufbeuren aufgewachsen ist.
Mal wieder Kaufbeuren. Erklär mal ganz kurz, warum? Also warum ein Ex-Hennessy? Also warum bist du raus aus der Rolle und warum dann Anthony als Person
reingeholt? Ja, ich glaube, auch damit könnte man einen kompletten Podcast füllen. Ja, ich will als freche Antwort eigentlich mal zurück sagen, warum nicht? So, ja, weil was ja ganz interessant ist, ist, dass mir irgendwann klar geworden ist, dass ich ja auch als Gründer die Freiheit habe, meine eigene Rolle ein bisschen mehr zu designen. Ja, und wenn man dann ehrlich darüber nachdenkt, dann gibt es da natürlich eine ganze Menge Aspekte, die damit reinspielen. Das eine ist, dass man eben irgendwann vom Gründer zum sehr professionellen, wenn ich das über mich selber so sagen darf, CEO wird und einfach irgendwie sehr, sehr viel ja, inhaltliche Verantwortung hat, die sehr businesslastig ist. Das ist spannend, das ist eine tolle Aufgabe. Ich denke auch, wow, ne, dass man einen irgendwie 30-Jährigen, der das angefangen hat, das machen lässt, ist ja geil. Also, ja,
und ja, oder auch nicht. Also ich verstehe dieses Warum nicht, verstehe ich total gut, aber es gibt halt verschiedenste Gründe, warum. Ich bewundere mal die Leute, die es schaffen aus dieser Gründerrolle, wo du vielleicht zu zweit oder zu dritt anfängst, ja, dann mal ein Team von 5 irgendwie einstellst und leitest, dann mal ein Team von 20 und 50, dass man es überhaupt schafft, ja. Manche Leute noch mehr, wie Mark Zuckerberg, ja, von College-Zimmer bis zu einer relativ großen Firma. Aber ich verstehe auch total, dass Gründer an einer bestimmten Position einfach sagen, so, das ist jetzt gar nicht mehr Firma aufbauen, das ist gar nicht mehr irgendwie Produkt entwickeln, sondern es ist jetzt viel mehr so People Management. Und da bin ich vielleicht gar nicht der Stärkste oder ich habe einfach überhaupt keinen Bock drauf. Das macht mich nicht glücklich. Vielleicht kann das jemand anders viel besser als ich. Also es gibt ja unterschiedlichste Punkte, an denen das kommt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Herr Dyson, der einen berühmten Staubsauger erfunden hat, der, ich glaube, auch irgendwie private Firma, 5 Milliarden wert, und der dann mal gesagt hat, so, hier CEO, habe ich keinen Bock, ich mache jetzt wieder CPO und gehe ins Development Team und gucke, dass ich wieder Erfinder sein kann, weil das macht mir am meisten Spaß.
Es gibt ja diese Geschichte, dass der Craig von Craigslist irgendwie da im Support-Team arbeiten soll, glaube ich, ne? Oder zumindest lange, lange da gearbeitet hat oder so. Naja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig, das zu erzählen, ohne falsche Bescheidenheit an den Tag zu legen oder ohne das irgendwie zu schlecht zu reden. So, offensichtlich habe ich das ganz gut gemacht die letzten 10 Jahre. So, ja. Und trotzdem gibt es natürlich ein Momentum, was man auch mit reinbringt. Hast du vielleicht gelesen, weil man fängt dann an, sich selber zu zitieren, wenn man das schon ein paar Mal so erzählt hat. Ja, das tut mir leid, aber dass es, glaube ich, Sinn hat, dass da jemand reinkommt, für den das Ganze irgendwie so Day-One-Thinking ist. So, ja. Und ich meine, ich kenne diese Firma offensichtlich wie meine Westentasche, ja, und kenne die hunderte Leute, die da arbeiten, plus hunderte, die da mal gearbeitet haben, ja, hatten wir ja vorhin auch kurz, und man kann man drehen und wenden, wie man will, ja, im Positiven wie im Negativen ist man da natürlich in seinem eigenen Denken auch ein bisschen gefangen.
Ja.
Ja. Und dann gleichzeitig ist es natürlich so, ich bin Hardcore-Nerd und im Hintergrund, oder im Background ist ja Engineering, so, ja, und bin Gründer und dann in Anführungsstrichen Erfinder, ja, und glaube schon auch, dass ich vieles davon, was mich zum Gründer gemacht hat, gerade gar nicht mehr so ausspielen kann. Ja, und das ist sicherlich im Bereich R&D, aber auch im Bereich, bei so einer Firma wie unserer jetzt eher so Corporate Development nennt, so, ja, was man vielleicht beim Startup eher Business Building nennt, ja, und Networking und spannende Partnerschaften finden, aufbauen, wirklich groß machen. Ja, es gab immer mal so die Geschichte, ich habe ja, als ich damals am Hasso-Plattner-Institut war, ein bisschen mit an der HANA-Datenbank, dem, was heute HANA ist, geforscht und programmiert. Und da gibt es immer mal so die Geschichte, dass ich glaube, PayPal einer der ersten großen Kunden davon gewesen ist. Und das hat tatsächlich funktioniert, weil angeblich, ja, kann ich, also ist hier auch von meiner Seite nicht bestätigt, ja, aber angeblich dann eben so eine Person wie der Hasso Plattner selber einfach wochenlang bei denen rumhing, ja, und denen einfach erklärt hat, was man damit machen kann, weil niemand die Vision so transportiert, wie er das machen kann. Ja, und dann ist es doch vielleicht ganz gut, wenn der das auch macht und der nicht irgendwie die Zeit im Steuerraum verbringt und irgendwie in die richtigen Richtungen zeigt. So, ja, und das ist schon auch die Idee, die dabei ist. Und außerdem muss man auch einfach sagen, der Anthony ist ein fantastischer Kerl, der das Ganze schon ein paar Mal gemacht hat, auch sehr, sehr erfolgreich.
Wo denn?
Wo, oh, verschiedene Firmen. Zuletzt, was ich sehr, sehr spannend finde, im Krypto-Bereich, mhm, ja, was für mich dann auch irgendwie zum Beispiel der Haken an der Frage war, hey, wie viel Bock haben Leute, sich in neue Themen reinzuarbeiten?
Ja, okay.
Ja, weil das ist ja auch immer sowas, so bin der, dann that, ich komme jetzt einfach und lege da meine Blaupause drauf. Das ist da dann sicherlich nicht der Fall.
Mhm.
Ja, und das hat sich jetzt in den letzten Wochen auch einfach echt gezeigt. Ja, also die Geschwindigkeit, mit der er da den Download gemacht hat, sich das alles auf ja, irgendwie auf die Festplatte zu ziehen.
Ist faszinierend, ne? Also das ist ja das, was man denkt, wenn man das 10 Jahre aufgebaut hat, wie du meinst, du hast die Firma komplett verstanden. Ja, du hast sie halt 10 Jahre lang auch aufgebaut, wachsen sehen und so weiter. Jetzt kommt jemand von außen rein. Ich habe verstanden, das Gute ist, der bringt eine frische Perspektive mit. Ja, der sieht vielleicht deine Blackspots irgendwie oder generell kann er einfach da an bestimmten Punkten ansprechen. Aber du sagst, er hat sich da recht schnell eingearbeitet. Das ist crazy. Was hat er im Kryptobereich gemacht?
Oh, eine Company, die heißt Credo. Die machen im Prinzip so ein very secure Ledger Management. Also er könnte es dir besser erklären als ich.
Ja, fair. Okay. Ja, und wo hast du jetzt, oder wie ist der Prozess gelaufen? Also wenn jetzt der ein oder andere Gründer da draußen denkt, ja, es stimmt eigentlich, irgendwie die Firma ist relativ stabil, muss ja auch nicht immer auf demselben Niveau sein, aber vielleicht mal einen externen CEO reinholen und mich wieder auf andere Themen konzentrieren. Wie habt ihr den Prozess gestartet?
Das ist auch wirklich eine gute Frage. Ja, ich möchte eigentlich noch ein bisschen vorher da anfangen, wie habe ich den Prozess gestartet? Ja, mhm. Ich habe unserem Board gesagt, dass ich das gerne machen möchte. Ja. Und
alle so, yay.
Naja, aber du weißt nicht. Ich glaube, die sind da, das muss man auch schon einfach sagen, alle sehr professionell. Die sagen, mhm, okay.
So, okay.
Ja. Ja, okay. Und dann gibt es aber im zweiten Schritt eben doch ein bisschen Nervosität vielleicht, okay, mhm, heißt das, der geht jetzt morgen weg. Mhm. So, ja, und ich habe schon sehr, sehr offensiv gesagt, nee, ich sehe mich da schon in einer Fulltime-Rolle, ja, aber eben in einer anderen als jetzt gerade. Gleichzeitig dann auch, okay, was bedeutet das? Weil leider die Beispiele, die man so kennt von jetzt speziell Founder Transition oder auch einfach New CEOs coming, das geht meistens damit einher, dass vorher irgendwas in Flammen aufgeht oder vielleicht währenddessen. Mhm. Ja, und deswegen gibt es, glaube ich, viel zu wenig gute Beispiele, an denen man sich dann auch als Gründer orientieren kann, wo man sagt, okay, geil, wow, das ist ja gut gelaufen. So, ich muss sagen, zum Beispiel, du hast vorhin Contentful erwähnt. Mhm. Der Sascha hat das ja vorher schon mal gemacht. Ja. Ich habe da vor, weiß ich nicht, ich glaube, eher so 3 Jahren oder sowas mit ihm mal drüber gesprochen. Aber Sascha, vielen Dank, war mir im Kopf geblieben.
Ja, so, Grüße, ja. Sascha Konietzke, ja.
Und dann gibt es da einfach auch Dinge, wo man sieht, okay, das kann, zumindest sieht es für mich so aus, ja, richtig gut funktionieren. Ja. Und dann gibt es ja auch unterwegs so allerlei Fragen, was ist, wenn man die perfekte Person findet, aber ausgerechnet der Flo versteht sich nicht mit der.
Ja. Ja.
Was ist, wenn die Gründer, ich habe ja auch noch meinen Mitgründer David, dann da sitzen und da kommt wer Neues und der will eigentlich alles ganz anders machen, mhm, und so.
Ja. Also David ist immer noch operativ?
Nee, der ist operativ nicht dabei, aber doch natürlich sehr aktiv als sehr großer Shareholder.
Ja, okay. Ja.
Und da kommen dann ganz, ganz viele Fragen auf. Ja. Und ich glaube, das, was wir da ganz gut gemacht haben, ist einfach zu sagen, ja, we cross that bridge when we get there. Ja, und das mal so ein bisschen auf sich zukommen lassen und das dann Schritt für Schritt abzuarbeiten. Und das hat wirklich gut geklappt. Und am Ende war das eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen jetzt meinen anderen Mit-Board-Directors, ja, die da eben natürlich dann auch an so einem Prozess ein bisschen beteiligt sein wollen und Kandidaten sprechen wollen und dann aber auch einer sehr, sehr intensiven Auseinandersetzung mit ein paar Kandidaten meinerseits, Ja, und ich muss sagen, vielleicht haben wir da einfach sehr großes Glück gehabt, aber so zum Ende hin war einfach sehr offensichtlich, wer da die richtige Person ist. Und dann geht es natürlich darum, wie geht man sowas dann an? Und das, was wir da vorher schon lange vorbereitet haben, ist eben, wie ist der Anthony schon vorher so gut im Bilde, dass er wirklich ein gutes Verständnis von dem hat, was unser Plan insbesondere für die nächsten 12 bis 18 Monate ist, dass man dann sowas machen kann wie let's not pump the brakes, ja, sondern eben auf einen fahrenden Zug aufspringen und den schneller machen.
Ja, genau, du willst ja einerseits willst du verstehen, dass er es schafft oder ob er es schafft und gleichzeitig willst du ihm jetzt aber auch eigentlich ja maximal enablen, weil ne, es hat ja keiner was davon, irgendwie so einem neuen CEO künstlich irgendwie da Stöcke in die Speichen zu schieben.
Absolut, ja. Absolut. Und das ist immer ein Thema, was gefragt wird und was eben auch dann intern und von unseren anderen Shareholdern eben gefragt wird. Ich muss sagen, am liebsten würde ich ihn dazu jetzt antworten lassen. Ja, ich glaube, dass wir beide da einen kürzeren Draht haben, als ich es mir hätte wünschen können. Ja, und ich glaube, dass wir beide irgendwie ganz natürlich, ohne dass das irgendwie geskriptet wäre, unsere beiden Rollen da sehr gut machen. Ich betone sehr, sehr gerne, dass er der CEO ist und nicht ich. Mhm. Ja, und dass er operativ einfach das letzte Wort hat. So ist es. Ja. Und ist er denn? Betont sehr, ja. sehr freundlich, das weiß ich sehr zu schätzen, wie viel Respekt er davor hat, warum alle Entscheidungen bis dato so getroffen wurden, wie sie getroffen wurden und was da gemacht wurde.
Also ist nicht reingegangen, hat so seine 100-Tage-Programm aufgeschrieben und erstmal 6 Leute ausgetauscht und sein eigenes Team reingeholt?
Nee, das nicht. Und also wenn ich sage, bin ich froh darüber, dass ich meine, das ist natürlich auch was man sich schon vorher anguckt und auch Gespräche, die er dann auch schon vorher geführt hat. Und wir haben jetzt ja nun gerade, man hat es ja vorher erwähnt, wir haben übrigens auch eine neue CMO zu unserem neuen CIO. Das heißt, wir haben da in unserem Exec-Team sehr, sehr viel gemacht. Und ich persönlich denke, dass das wahnsinnig stark ist gerade. Ja, und habe dann natürlich gehofft, dass er reinkommt und dem einfach zustimmt. Und dem ist auch so. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass er keinen Wert in sich für den reinzukommen und zu sagen, awesome, ich packe mir jetzt einfach mal ein paar Riesenprobleme auf die To-Do-Liste und gehe da wieder in so ein Recruiting rein und dann steht erstmal ein halbes Jahr lang alles still oder sowas.
So, ja, ja. Ich glaube, ganz, ganz oft ist es ja einfach, um so einen Neustart zu machen, aber wenn die Kollegen vielleicht jetzt eh schon relativ neu drin waren, dann sind sie ja auch nicht so lange oder fest an dich oder an irgendeine alte Kultur gebunden. Vielleicht ist es deswegen einfacher, dann zu sagen, irgendwie mit denen gehe ich. Aber
das spielt da mit Sicherheit mit rein. Ne? Auf genau. jeden Fall, das spielt da mit rein. Und für mich ist auch, also das Ganze hat jetzt über ein halbes Jahr gedauert, deutlich über ein halbes Jahr gedauert. Und für mich ist das total cool eigentlich, so retrospektiv gesehen, ja, dass wir das dadurch auch geschafft haben, da so einen Bogen hinzubekommen, dass eben ich all diese Dinge, die eben auf meiner sehr langen To-Do-Liste waren, mehr oder minder abhaken konnte und eben wirklich was in sich richtig stimmig ist, in Anführungszeichen den Neuen gebe. Und der arbeitet jetzt damit.
Ja, es spricht ja auch für dich, dass du nicht hingehst und sagst, ich habe jetzt hier irgendwie das Problem, dass ich eigentlich 4 Rollen habe, da müsste ich jetzt 3 Themen lösen, also suche ich jetzt mal einen, der reingeht und der nimmt die 2 anderen Probleme direkt mit, ja. Sondern du hast es halt komplett gelöst und dann übergeben an die andere Person.
Wenn du das sagst, klingt das sehr einfach, ne? Also, aber
es klingt sehr ehrenwert. Einfach mit Sicherheit nicht. Also es ist ja sicherlich der schwierigere Prozess, aber vielleicht der am Ende vielversprechend
ist. Naja, aber es ist ja auch so ein bisschen, das weiß ich nicht, es ist ja auch so ein bisschen so, erstmal, das ist ja unsere Legacy auch, ne? So, also es ist ja längst nicht mehr nur ein Business irgendwie, sondern so, das ist irgendwie die kleine Delle, die wir in unsere kleine Erde reinmachen. Ja, und da ist mir natürlich irgendwie wichtig, ja, dass das, was ich damit mache, auch einfach allen in der richtigen Erinnerung ist, ja, und dass alle da auch irgendwie das Gefühl haben, okay, das wie der Flo da seine eigene Rolle verändert hat, wow, das war doch sehr ehrenwert. Ja, und ich glaube, das war den Schweiß wert.
Okay. Wie ist denn deine neue Rolle? Also, wie gesagt, ich habe noch keinen President hier gehabt, aber wie ist jetzt, bist du dann Vorstand von dem Board oder was bedeutet President?
Naja, also erstmal, das ist jetzt tatsächlich, netto Woche 2. Ne? So, wir haben jetzt erstmal einige Wochen wirklich zusammengesessen und eben diesen aus meiner Sicht Upload, aus seiner Sicht Download gemacht. Und es gibt natürlich dann in so einer Übergabe einfach wahnsinnig viel, wo man auf Speeddial ständig irgendwie Themen miteinander bespricht. Und jetzt haben wir einen Offsite gemacht mit unserem Exec-Team, zu dem ich auch weitergehöre, und haben einen Offsite gemacht mit unserem Marketing-Team, der eh schon geplant war, und haben dadurch eben sehr, sehr viel auch inhaltlich schon gearbeitet. Und jetzt geht es so langsam los, und ich gönne mir, mich da ganz entspannt reinzufinden. Aber grundsätzlich die Themen, die da drauf sind, sind eben das, was ich Transformative Partnerships nennen würde. Also was sind wirklich irgendwie Sachen, die uns massiv nach vorne katapultieren können, weil wir eben mit Partnern, die massive Reach haben, zusammenarbeiten und bestehende und auch neue Märkte aufrollen. Und dann eben, was ist das Ganze, was wir nach außen hin machen, dass wir, hast du ja selber schon gesagt, wir könnten als Firma hier und da durchaus ein bisschen präsenter sein. Was gibt es da aufzuholen und was kann ich dazu beitragen? Ja, und sicher auch im Bereich, was ist unsere Vision jetzt speziell auf alles, was so in Product und Value Proposition für unsere Kunden eben passiert. Und ich habe das jetzt die letzten Wochen irgendwie so angeschoben, und ich kann dir sagen, mehr als geplant bin ich in den nächsten Wochen sehr viel unterwegs.
Mhm. Ja, direkt nach Hamburg. Komme ich gleich drauf. Also weil du gesagt hast, diese Wahrnehmung nach außen, hatten wir vorhin ja besprochen, hast du ja auch selber gesagt, könnte teilweise einfach an dir als Person auch liegen. Und das ist, glaube ich, auch voll okay. Ich glaube, nicht jeder Mensch muss sozusagen sich als Personenbrand irgendwie nach vorne stellen. Ja? Manche machen das bewusst, manche machen es halt auch bewusst nicht. Jetzt kommt da ein Amerikaner rein, hätte ich gedacht, das ist vielleicht so die erste Opportunity, die er sieht, und sagt irgendwie so, ich kann vielleicht auch die Marke überall einfach nochmal neu aufladen. Aber es ist reines Stereotyp jetzt. Deswegen hatte ich so ein bisschen gefragt, ist das bewusst auf den amerikanischen Markt gezogen, oder ist das auch einfach die Persona von Anthony, die ihr da reingeholt habt, oder glaubst du, das läuft jetzt erstmal alles genauso weiter?
Naja, also ich hoffe, es läuft genauso und besser weiter. Mhm. Ja, und ehrlich gesagt ist das, was mich gerade doch sehr happy macht, dass es eben jetzt nicht so die Themen gibt, wo er dann auch drauf schaut und sagt, oh, 180 Grad andersrum bitte. Mhm. Ja, aber gleichzeitig ist eben auch doch schon wirklich einige Themen gibt, wo jetzt wir doch einfach auch nochmal 3 Schritt mehr Fahrt aufnehmen. So, ja? Und ich glaube, so soll es sein. Und es ist ja auch wirklich massiv, das in quasi dem ersten Monat irgendwie schon zu schaffen. Und du hast es vorhin gesagt, was sind so die Zeichen, die man setzen will, wenn man da auch selber reinkommt. Und natürlich gibt es da irgendwie Cheap Tricks, einfach mal irgendwie ein paar Leute im Management-Team entlassen oder sowas, das verstehen dann schon alle, aber gleichzeitig schneidet man sich damit gegebenenfalls natürlich auch ins eigene Fleisch, wenn die vielleicht eigentlich genau die richtigen sind, und von daher war das bei uns jetzt nicht der Fall, und trotzdem versteht einfach jeder in der Company, ja, dass das ein riesen Einschnitt ist. Was übrigens, intern ist es andersrum, und ich unterschätze das wahrscheinlich auch einfach sehr oft, oder ich weiß, dass ich das unterschätze, wie viel da eben auch auf so eine Person und auf so einen Gründer irgendwie gemünzt wird. Und ich, in meinem Kopf war das, wir sagen das einfach der Company und alle sagen, okay. Und es ist dann doch irgendwie für viele Leute wirklich eine große Sache.
Naja, also das ist ja auch so eine naheliegende Frage, ja. Wie wenn der Flo jetzt da rausgeht, macht er sich Sorgen, sieht er die Zukunft nicht mehr oder so, ne? Also wenn der Gründer irgendwie geht, also das ist ja die Frage. Du hast gesagt, es gibt wenig Transitionen, die man so kennt, wo kein Feuer gebrannt hat. Damit hast du ja angedeutet, bei euch ist das so. Also es ist eigentlich alles voll im Griff gewesen und gut, und trotzdem willst du was verändern. Wie kriegst du das an 400 Leute kommuniziert?
Ja, ja? Wir haben uns Fragen vom Team schicken lassen, und es gab erstaunlich wenig kritische. Eine war, Flo, hat das Board dich gebeten, das zu machen? Ja, und meine lachende Antwort war darauf, ich glaube, wenn das so wäre, würde ich hier nicht sitzen und mit euch darüber quatschen. Aber ein bisschen ernster, das ist, finde ich, auch eine unglaublich dankbare Sache gewesen, dass wir das so gemacht haben, dass ich Mitte März, da es der Company intern gesagt hat. Mhm. Ja, und ich habe mir dann überlegt, wir haben dann auch natürlich drüber nachgedacht und dann habe ich erstmal ein Video aufgenommen, weil ich dachte, wenn ich das denen irgendwie live sage, was sollen die dann irgendwie für schlaue Fragen im Moment stellen, und ich wollte mir ja irgendwie einen Moment Zeit geben. Dann habe ich ein Video aufgenommen, habe das am Dienstag irgendwie bei uns auf Slack gehauen und gleich die Einladung fürs Town Hall am Mittwoch hinterhergeschickt und habe gesagt, hier und da werde ich euch das nochmal erzählen mit ein bisschen mehr Detail und schickt mir vorher Fragen und ich werde jede Frage beantworten. Ja. Und das war ehrlich gesagt ziemlich geil, weil ich erstmal gar nicht so irre viele Fragen bekommen habe, aber vor allen Dingen sehr, sehr viele Fragen eben so forward-looking war. Okay, was wollen wir mit der Company machen? Was habt ihr vor? Hey Flo, was ist da noch deine Rolle? Wie funktioniert die? Und sehr, sehr wenige, die, weiß natürlich kommt da auch jemand, der dann sagt, oh, werden dann Leute entlassen, wenn ein neuer kommt oder sowas. So, ja. Und was ich da rausgenommen habe, und ich glaube, das gilt definitiv für überall, aber wahrscheinlich auch für andere Firmen, ist, dass dieses, nennen wir es mal Peak Negativity, Peak Anxiety, ja, jetzt einfach endlich mal hinter uns ist. Okay. Ich glaube, wenn ich das Gleiche vor einem Jahr gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie 100 Fragen bekommen, werden jetzt eigentlich größere Entlassungswellen folgen oder sowas. Ja, und jetzt war es so, dass die Leute sagen, okay, cool, bedeutet das, dass wir jetzt Double Down im amerikanischen Markt machen? Hey, was ist denn der Hintergrund? Kann der uns hier und da weiterbringen und so? Ja, und das hat mich sehr gefreut und ich glaube, dass das auch daran liegt, eben, dass wir sehr, sehr viel Grundlagen, Ausdauer trainiert haben, ja, im letzten Jahr und das dann jetzt doch auch die Leute mitbringen. Und das ist das, wo sich so der Kreis ein bisschen schließt, weißt du, wie geht man mit dem Team um und auch mit dem großen Team um und nimmt das durch so eine ganze Reise mit, die dann eine Firma irgendwie so über, sagen wir mal, 18 Monate hinlegt. Und ich glaube, dass das wirklich ein Resultat davon ist und das ist geil.
Das ist geil, ja. Ich glaube, es vielleicht auch, kommen wir zu einem guten Ende von dem Podcast hier, weil ich glaube, bei dieser ever faster changing world, in der wir leben, ja, dass es vielleicht ja auch einfach so ist, dass du zu dem Punkt kommen musst, wo du irgendwie diese Agilität, diese im Mindset behältst, damit diese Resilienz im Team, ja, dass du es einfach schaffst, so einen Change, den ersten, den wir hatten, war ja sozusagen von reinem Growth auf profitables Growth. Das ist ja ein riesen Change in eurer Kultur, hast du ja gesagt. Es hat halt lange gedauert. Und es ist eigentlich ja witzig, dass du genau dann, wenn das jetzt so vorbei ist, hingehst und sagst, okay, ich mache jetzt den nächsten Change. Ich ändere jetzt nochmal das Leadership-Team massiv, indem ich mich irgendwie raussetze und einen neuen CEO reinsetze, was ja schon auch eine große Veränderung ist für die Firma. Aber dass du sagst, eigentlich war das super, weil wir sind jetzt durch die eine Phase gegangen und deswegen war das Team optimal vorbereitet. Ja, um jetzt in die nächste Phase reinzugehen. Und wahrscheinlich, oder für wie wahrscheinlich hältst du es, dass ihr in 18 Monaten einen nächsten größeren Shift habt?
Für sehr wahrscheinlich. Ne? Ja, also ich meine, wenn du zurückguckst, gibt es das ja immer irgendwie. Mitte 2020 sind wir alle remote gegangen. Ja. Und Mitte 2021 haben wir eine Series C geraced und dann ein bisschen später eine große Company gekauft. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen interne Restrukturierung und dieses Focus on Execution Thema gemacht. Und dann eher so Mitte, Ende 22. Und dann ging diese ganze Reise los, wie wir auch insbesondere das Senior Management Team da formen und profitabel werden. Das ist dann das. Und jetzt kommt ein neuer CEO. Offensichtlich wird es immer Change geben. Und ich glaube, das ist auch sowas, wenn man denkt, egal ob es 10, 20, 50 oder 100 Millionen sind, dass man dann irgendwie angekommen ist und ab da einfach irgendwie den Autopilot einstellt, ja. und irgendwie den Fahrspurassistenten, ja, hat, der das alles für einen regelt. Das ist naiv.
Ja. Beziehungsweise ich glaube, wenn man es macht, dann hört es halt auch einfach auf mit der Firma 5 Jahre später. Ne? Also es wird dann einfach, ja, langsam bergab gehen irgendwie. Ne? Wahrscheinlich nicht sofort, aber irgendwie hilft es auch nicht. Okay, verstanden. Dann nehmen wir, letzter Podcast war 1,5 Jahre her. Wenn wir uns in 1,5 Jahren wieder zusammensetzen im Podcast, wie bist du dann immer noch Präsident? Wo ist überall dann? Aber wie ist die Vision?
Also ich bin dann auf jeden Fall noch Präsident. Ja, und wir haben, und ich glaube, das habe ich dir auch zuletzt schon erzählt, wir haben einfach noch so viel vor. Ja, und da auch, wenn du so über diese Big Hairy Audacious Goals redest, ja, offensichtlich so every business needs to be on the map. Ja, und da kümmern wir uns jetzt irgendwie um, ja, einige hunderttausend, also irgendwie 1,5 Millionen oder sowas, ja, die ganze Industrie vielleicht um 5. Eigentlich könnte es in der Industrie natürlich auch ein Business geben, was Milliarden an Umsatz macht. So, ja, also so, let's think big. So, ja, und
warum nicht?
Strukturell gibt es keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Und ich glaube, dass wir eine Industrie sind, wo einfach der TAM, also der Total Addressable Market, wirklich gerade erst gescratcht ist, weil der Serviceable Market, das ist ein bisschen so das nächste Ding, einfach immer größer wird, weil mehr und mehr Firmen verstehen, was man da machen kann und muss. Und von daher haben wir da wahnsinnig viel Wachstumspotenzial. Und gleichzeitig ist natürlich auch so eine Phase, wo viele Firmen einfach irgendwie zeigen müssen, dass sie ab einer gewissen Größe auch andere KPIs, nämlich zum Beispiel ein bisschen Profitabilität hinbekommen. Und ja, mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn wir da in den nächsten 2 Jahren noch ein bisschen Konsolidierung sehen.
Okay, spannend. Jetzt war ich eigentlich mental schon zu Ende, aber ein Thema muss ich trotzdem rausnehmen. Ihr habt halt, du hast gerade gesagt Series C, ja, du hast auch mehrfach im Podcast, wir haben ja einen relativ org-lastigen Podcast jetzt gehabt, mehrfach dein Board und auch Investoren und Shareholder genannt. Wie, wann kommen die denn raus? Ne? Also was ist da die Vision? Das ist immer das Lästige an Investoren ist ja, dass sie irgendwann ihr Geld zurückhaben wollen. Ja?
Hörst du, nichts davon ist Vision, das ist Business.
Ja. So, ja,
und ich glaube auch, das ist okay. Shoutout an Flo und Thies von Project A. Die sind, seit sie unsere Seed-Runde gemacht haben, mit dabei. Ja. Ohne da jetzt irgendwie zu viel zu sagen zu können, ehrlich gesagt, ja, ist klar, dass solche Funds irgendwie Laufzeiten haben, aber das sind ja auch so Themen, wo man einfach, übrigens auch innerhalb von der Firma, alle ein bisschen educaten muss, dass man unterwegs dann vielleicht auch einen Exit macht, was heißt, dass man irgendwie ein paar Investoren rausnimmt und ein paar andere Investoren reinholt. Und dann geht es auf die nächste Wachstumsphase.
Ja, aber wann ist überall dann IPO ready?
Puh, weil jetzt, wo ich weiß, dass ich selber keine Public Company als CEO managen muss, kann ich mir das gleich viel mehr vorstellen. Aber ich glaube, das ist kein Wert in sich.
Nee.
So, ja? Also ich glaube, das hat ganz, ganz viele Aspekte, die ich mir auch echt anstrengend vorstelle. So, ja.
Absolut nicht. Das war nicht als Wert gemeint, sondern aber du sagst, solange ihr jetzt einfach weiter Wachstum liefert und profitablen Wachstum, findet ihr noch auch genügend Investoren, die dafür eine Series D dann irgendwie zur Frage...
Wenn man dann eine Series D überhaupt machen muss. Ne? Also ich glaube irgendwie so von jedem Business, was irgendwie signifikant Umsatz schiebt, erwartet man dann auch, dass das theoretisch auch irgendwie während es wächst mal vielleicht 20% EBITDA machen kann oder sowas. Ja, und dann hat man bei einer Größe wie unserer natürlich eigentlich auch schon eine Menge Holz, aus dem man selber investieren kann. So, ja, und
okay.
Dann sind Fundraises für M&A oder sowas. Ja, und das, ja,
okay,
da muss man sexy sein.
Ich,
ja, wir sprengen gleich die Schallgrenze.
Dafür muss man sexy sein. Das ist doch ein schönes Ende. Du sagst, du musst viel reisen. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist es schon vorbei, aber wir sehen uns nächste Woche in Hamburg beim OMR-Festival. Wir machen da ja zusammen mit OMR Reviews einen Pre-Dinner am Montagabend. Dann ist das Festival. Was ist so deine Erwartungshaltung für das OMR-Festival? Ist ja immerhin mit 70.000 Leuten eines der größten Business-Konferenzen in Deutschland. Gehst du auch zum Festival oder was bringt dich nach Hamburg?
Ja, also ich habe natürlich eine ganze Menge sehr spezieller Termine, die ich da abarbeiten werde. Ja. Der wichtigste gleich am Montagabend, das seid ihr. Und, und dann ja das Festival, also ich meine, es ist einfach phänomenal, was Philipp und die Kudo aufgebaut haben. Gleichzeitig muss ich sagen, dass da jetzt natürlich auch sehr, sehr viele Leute unterwegs sind, die vielleicht nicht mehr meine Gesprächspartner sind. Und es ist auch einfach ein Festival und keine Konferenz.
Mhm.
Ja. Für mich ist gut, dass da viele eben dann in die Stadt reisen und ich die da abgrasen kann. Und vielleicht nehme ich noch irgendwie ein paar coole Influencer auf der Hauptbühne mit und schaue mir das mal an.
Ja, nee, ich glaube, das ist die Geschichte hört man ja viel. Ich bin gespannt, wie voll es wird. Letztes Jahr war ja ein bisschen übervoll. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es durchaus auch ein bisschen leerer werden könnte in der Kommunikation. Aber ja, wir werden da sein. Wie gesagt, einmal mit Artist on Tour und haben da sicherlich auch wieder 70 SaaS-Entscheider zusammen zu einem ganz interessanten Dinner. Das wird cool und auf dem Festival selber bin ich bei dir. Also 70.000 Leute, da sind halt irgendwie alle, aber auch einige, mit denen man logischerweise nichts zu tun hat. Und was die On-Stage-Performance angeht,
Gibt es auch von bis. Ne? Aber ich, also wir organisieren ja selber Events, das ist schon immer der Nordstern. Also von 0 auf 70.000 auch alles durchlaufen. Großer Respekt da von unserer Seite. Aber schön, dass wir uns da sehen. Ich freue mich. Freue mich auch vor allem, dass es hier geklappt hat. Willst du ganz schnell noch den nächsten kulinarischen Tipp droppen? Wo soll man essen gehen?
Boah.
Ja, weißt du doch.
Sehe ich aus wie der Typ, der dir das sagt. Ich kann dir sagen, bei uns im Prenzlberg um die Ecke, da gibt es jetzt irgendwie so einen Laden, da ist immer eine Schlange vor, da gibt es Fluffy Pancakes. Ja? Das sagt meine Freundin, sollten wir mal ausprobieren, aber ich habe keinen Bock, da irgendwie 30 Minuten zu stehen. Ich glaube, die heißen Love.
Love.
Mit U.
Love mit U und es gibt Fluffy Pancakes. Ich hätte, als du die Schlange gesagt hast, dachte ich, du meinst die neue oder die Eisdiele. Aber gut, Fluffy Pancakes, suchen wir mal raus. Setze ich jemanden drauf an und packen das in die Shownotes. Love mit U. Habe ich überhaupt keinen Bock. Also ich habe keinen Bock auf Pancakes. Yes. Fluffy und 30 Minuten Schlange ist für mich
nicht,
überhaupt nicht. Ja, also ein schlechter Tipp von Flo Hübner von überall. Ich danke dir für die Zeit.
Wir sprechen spätestens in anderthalb Jahren.
Alles klar, mach's gut, ciao. Ja, das Schlusswort von Flo ist natürlich Quatsch. Wir haben uns direkt nach dem Podcast dann in Hamburg getroffen, wo er auch bei unserem Artist Summit Pre-Event in Hamburg schon auf der Bühne stand und einen kurzen Impulsvortrag gehalten hat, der extrem gut angekommen ist. Mit den Artist Pre-Events sind wir auch jetzt diese Woche noch in München am 11. Juli mit auch 70 SaaS-Foundern. Das wird, glaube ich, auch eine sehr gute Runde und haben im September nochmal einen Aufschlag in Dresden. Also falls ihr irgendwo im Bereich Sachsen unterwegs seid, meldet euch. Wir werden im September ein sehr schönes kleines Event in Dresden organisieren, bevor es dann am 10.10. zu dem großen Klassentreffen oder, wie wir inzwischen sagen, dem kleinen SaaS Davos in Berlin geht. Ich hoffe, ich sehe euch alle da. Und bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Macht's gut, der Matthias.